Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Im Februar 1867, da ist Charles Henry Turner geboren. Ein Biologe, der viel über das Verhalten von Tieren geforscht und dabei schon vor über 100 Jahren beeindruckende und für die damalige Zeit absolut neue Erkenntnisse gewonnen hat. Die sind heute allerdings größtenteils in Vergessenheit geraten. Denn auch wenn Charles Turner viel publiziert hat, eine Professur an einer Uni hat er nie bekommen. Dafür ist er als schwarzer Mann einfach zur falschen Zeit geboren. Das hat ein Artikel im Fachmagazin Science zuletzt noch einmal gezeigt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist über 100 Jahre her, das waren andere Zeiten. Aber ist das so? Auch heute sind schwarze Forschende gerade in den USA noch oft mit Rassismus konfrontiert. Wie sehr das ihre Arbeit beeinflusst. Gleich eins unserer Themen hier bei Campus und Karriere. Ich bin Sabrina Loy und freue mich auf die nächsten knapp 25 Minuten mit Ihnen. Bis weit in den Abend hinein haben gestern die Länderchefs und Chefinnen zusammengesessen und beraten, wie es weitergehen soll mit dem Lockdown. Dabei wurde natürlich auch über die Schulen und Kitas gesprochen und wie und ab wann dort möglicherweise eine Öffnung möglich ist. Ergebnis? Das dürfen die Länder selbst entscheiden. Bevor wir gleich hören, was die Bundesschülerkonferenz davon hält, fasst meine Kollegin Stefanie Gebert die Entwicklungen seit gestern Abend noch einmal zusammen.
Es gibt ganz, ganz eindeutige Länderzuständigkeiten. Das sind Schule und Kita. Und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht.
Nachdem die Kanzlerin gestern Abend klar machte, ihr seien beim Thema Bildung die Hände gebunden, sind jetzt also die Landesregierungen am Zug. Die meisten haben ihre Regelungen schon verkündet. So sollen zum Beispiel die Grundschülerinnen und Schüler in Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein am 22. Februar in die Klassenzimmer zurückkehren. Teilweise allerdings erstmal im Wechselunterricht und die Rückkehr ist an unterschiedliche Inzidenzwerte gebunden. Sachsen startet dagegen schon am kommenden Montag. Ab März solle dann jeden Freitag in jedem Landkreis einzeln entschieden werden, ob Einrichtungen in der Folgewoche offen bleiben könnten, so die Landesregierung. Grenzwert ist hier 100 bei der 7-Tages-Inzidenz. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher ist zurückhaltender. Hier würden
Kitas und Schulen in den bisherigen Regelungen belassen, also keine weiteren Öffnungen bis zu den Frühjahrsferien, die bei uns in Hamburg ja am 1. März beginnen.
Der 1. März ist auch Stichtag in Sachsen-Anhalt. Dann sollen auch hier die Grundschulen geöffnet werden. In anderen Bundesländern wird über das weitere Vorgehen an Schulen und Kitas noch beraten, etwa in Brandenburg oder Bayern. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, begrüßte die Öffnungsperspektiven. Sie sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF:
Der Beschluss gestern ist wirklich eine gute Nachricht für Kinder und Jugendliche und ihre Familien, weil wir uns doch zunehmend Sorgen gemacht haben über die Folgen der Pandemie für die Kinder und dass wir immer gesagt haben, sobald es Öffnungsschritte gibt, kommen Kinder und Jugendliche zuerst.
Deutliche Kritik kommt dagegen von den Gewerkschaften und Lehrerverbänden. Sie hätten sich ein bundesweit einheitliches Vorgehen gewünscht und warnen vor dem Risiko, zu früh zu öffnen. Positiv ist das Echo dagegen auf die Ankündigungen zum Thema Impfen. Kanzlerin Angela Merkel hatte versprochen, es werde geprüft, ob das Personal an Grundschulen und Kitas früher geimpft werden könne als bisher vorgesehen.
Das heißt nicht, dass sofort eine Impfung erfolgen kann. Die Prioritätengruppe 1 bleibt erhalten, aber es ist ein Signal, dass uns Bildung und Kita und Schule so wichtig sind. Dass das aber auch bedeutet, dass wir eine besondere Schutzpflicht für diese Beschäftigten haben.
Um Sicherheit zu gewährleisten, ist außerdem geplant, in allen Bundesländern Schnelltests an den Schulen einzuführen.
Ich spreche jetzt mit Dario Schramm, der ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Herr Schramm, im Prinzip darf jetzt jedes Bundesland selbst entscheiden, wie mit den Schulöffnungen umgegangen werden soll. So ist das im Föderalismus, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Was halten Sie von dieser Entscheidung?
Also, dass jedes Bundesland seinen eigenen Weg geht, das haben wir in der Vergangenheit schon oft erlebt. Aber es ist eine neue Dimension, dass man das so offen transportiert. Normalerweise war man trotzdem noch in der Lage zu sagen, okay, wir haben jetzt Eckpunkte XY verabschiedet. Das war gestern nicht der Fall. Man hat tatsächlich einfach direkt resigniert und hat gesagt, wir schaffen es, keine Einigung zu finden. Länder, macht ihr, wie ihr wollt. Und das ist sehr, sehr fatal, gerade wenn wir uns überlegen, dass die Frustration darüber, dass wir 16 verschiedene Vorgehensweisen aktuell im Bildungssystem haben, eh schon sehr hoch sind.
Ich gehe davon aus, Sie machen sich dann Sorgen darüber, dass dann eine Vergleichbarkeit fehlt?
Genau, also das sind viele Faktoren, die damit einspielen, aber wir müssen uns das ganz einfach so vorstellen. Dadurch, dass wir jetzt auch zum Beispiel nicht an Inzidenzen, Öffnungen oder etc. gekoppelt haben, kann es eben sein, dass ein Schüler, der in dem einen Bundesland sitzt, wieder in die Schule gehen kann, bei derselben Inzidenz, wo jemand in einem anderen Bundesland eben nicht zur Schule gehen kann. Mittlerweile wissen wir, Präsenzunterricht ist qualitativ der beste Unterricht, den man den Schülern bieten kann. Bedeutet, der eine hat schlichtweg einen Vorteil dem anderen gegenüber, muss aber möglicherweise am Ende dieselbe Abschlussprüfung oder auf demselben Niveau schreiben und das ist schwer zu vermitteln. Also wenn wir uns überlegen, gerade das Abitur, das steht jetzt im Raum, das ist für viele Schüler der große Schritt im Leben. Das eine Land hat die eine Lockerung bzw. hat eben eine Anpassung am Abitur, das andere wiederum eine andere. Am Ende sollen aber in Deutschland trotzdem die Schüler sich mit denselben Abituren bewerben können. Und ich habe sehr, sehr große Sorgen, dass wir am Ende das Hamburg-Abitur oder das Berlin-Abitur haben. Und das darf einfach nicht passieren.
Aber wie ist es denn mit den mittleren Jahrgängen, die jetzt erstmal noch nicht wieder zur Schule dürfen und weiter auf Online-Unterricht setzen müssen und Distanzunterricht? Ist da nicht das noch viel größere Problem, dass sich die Probleme, die sich da jetzt quasi auftun, noch für die restliche Schullaufbahn durchziehen?
Absolut. Und das große Problem ist ja auch, wir reden immer viel über Abschlussklassen oder auch vielleicht Grundschulen und vergessen tatsächlich vielleicht auch manchmal die jüngeren Schüler. Und das darf nicht passieren. Auch diese brauchen jetzt Perspektiven, auch die leiden immens. Und wie Sie schon gesagt haben, das sind jetzt Sachen, auch gerade wenn es ums Inhaltliche geht, die verschleppen sich. Vor allem, wenn ich wissen, wie lange geht das denn auch im Bildungssystem so weiter. Und deshalb darf jetzt eben nicht nur auf Abschlussjahrgänge geschaut werden, sondern gerade die, die dann irgendwann folgen, müssen jetzt auch größer in den Fokus geraten.
Was muss denn da passieren, damit die Schere nicht weiter auseinanderklafft zwischen denjenigen, die vielleicht auch gut mit der Situation zurechtkommen, möglicherweise auch von zu Hause aus Unterstützung oder zumindest eine gute technische Ausstattung haben für den Online- und Distanzunterricht und denjenigen, bei denen das eben nicht der Fall ist?
Also wenn wir uns überlegen, dass wir diese Schere versuchen zu bewältigen im Distanzunterricht, das ist eine Herkulesaufgabe. Da stecken so viele Sachen hinter, die über Jahrzehnte nicht geschafft worden sind. Also der Breitbandausbau, generell die Förderung von Leuten eben, die vielleicht wirtschaftlich nicht so stark aufgebaut sind. Das ist utopisch zu denken, dass wir das jetzt in ein, zwei Wochen schaffen können. Und deshalb, und das muss einfach die Schlussfolgerung sein, müssen wir jetzt wirklich alles dafür geben, Präsenzunterricht bzw. Wechselunterricht in irgendeiner Weise mit Konzepten vorzubereiten, so dass es immer noch infektionstechnisch völlig sicher ist. Aber zumindest, dass die Schüler in die Schulen langsam wieder kommen können, die es eben von zu Hause völlig abgehangen werden.
Aber können Sie denn erstmal nachvollziehen, dass jetzt erst einmal neben den Abschlussklassen vor allem eben auch die Kitas und Grundschulen wieder geöffnet werden, weil da eben gesagt wird, abgesehen vom Betreuungsproblem ist das in dem Alter mit Distanz- und Online-Lernen ja noch schwieriger als bei den etwas älteren Schülerinnen und Schülern?
Absolut. Es ist schwer, wenn man sich vorstellt, ein 7-8-Jähriger, der wird sich sicherlich nicht so selbst um sich kümmern können vor dem Computer wie jemand, der vielleicht schon 13 oder 14 ist. Ich glaube aber, die Probleme sind dann vielschichtiger. Also beim 13-, 14-Jährigen ist es dann eben nicht das Technische so sehr, sondern vielleicht eher das Soziale. Also es ist schwer. Ich glaube, man kann jetzt nicht Gewichtung sagen, der eine Jahrgang hat es vielleicht leichter als der andere, aber sicherlich mit den Jüngeren zu starten ist ein guter Anfang.
Sie haben ja gerade das Wechselmodell angesprochen und fordern ja auch relativ bald bitte darauf hinzugehen. Wäre das denn ein Modell, von dem Sie glauben, dass es dann auch tatsächlich bis zu den Sommerferien durchgehalten werden könnte, wenn sich die Länder dazu durchringen könnten?
Dem zugrunde liegt, dass wir tatsächlich mal klare Konzepte brauchen und wir brauchen vor allem auch die Überlegungen, wie können wir vorgehen mit Sachen wie Testungen, aber auch Maskenpflicht, also FFP2-Maskenpflicht in Schulen. Das sind alles Sachen, die müssen jetzt mal klar transportiert werden. Es gibt unfassbar viele Ideen, so halbgare Konzepte, aber ich vermisse es von jedem Land so ein bisschen diese Ansage, okay, wir haben jetzt eine Strategie, wir haben uns jetzt was überlegt und so können wir Bildung aber trotzdem sicher gewährleisten. Und wenn das passiert ist, dann können wir auch tatsächlich relativ lange damit durchhalten und dann sind die Schulen auch, glaube ich, nicht mehr in Gefahr, Infektionen zu übertragen oder Ähnliches.
Masken und Tests haben Sie jetzt angesprochen. Was wäre denn die konkrete Strategie, die Sie sich wünschen würden?
Ich glaube, wir müssen die Schüler mehr testen. Das gibt's ja bereits schon in einigen Bundesländern, gerade hier auch in Nordrhein-Westfalen, wo die Lehrer eben sich testen lassen können. Ich glaube, wir müssen das mit Schnelltests ausbauen auf die Schüler. Es muss auch die Möglichkeit geben, dass man sich eben tatsächlich kostenlos testen lassen kann, zumindest für jüngere Leute. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Anfang, gerade weil wir ja mittlerweile wissen, jüngere Leute sind meistens symptomfrei. Von daher kann es nur darum gehen, einfach massenweise die Leute durchzutesten.
Sagt Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
beim Thema Digitalisierung gibt es an Schulen noch eine ganze Menge Nachholbedarf. Das zeigt die Corona-Pandemie ja ziemlich eindrücklich. Aber manches lässt sich auch mit recht einfachen Mitteln umsetzen. Das beweist ein Beispiel aus Hamburg. Eine Lehramtsstudentin da an einer Schule in St. Pauli hat sich inspirieren lassen, und zwar von einer Deutschlandfunksendung unserer Kolleginnen und Kollegen von Forschung aktuell. Die hat sie zum Anlass genommen, um mit ihren Schülerinnen und Schülern selbst einen Podcast auf die Beine zu stellen. Wie das funktioniert hat und was dabei herausgekommen ist, darüber berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Die Idee für das Podcast-Projekt an der Stadtteilschule am Hafen in Hamburg-St. Pauli kam Annalena Wöbke beim Radio hören. Eingeschaltet hatte die Lehramtspraktikantin den Deutschlandfunk.
Ich hatte einen Beitrag gehört in der Rubrik Wissenschaft, und da ging es darum, dass eine Neandertaler Gensequenz auf dem Chromosom 3 assoziiert wird mit einem schweren Covid-19-Verlauf. Und da haben wir uns gedacht, das wäre der perfekte aktueller Einstieg in das neue Thema Humanevolution.
Ihren Mitpraktikanten Philipp Büchner hat sie schnell davon überzeugt, das Wissenschaftsthema von den Schülerinnen und Schülern medial bearbeiten zu lassen.
Wir hatten auch zum Beispiel ein YouTube-Video, wo dann neue Videos drauf verlinkt waren, dass man sich so durchklicken konnte. Dementsprechend war der Podcast einfach mal angedacht, weil der Deutschlandfunk ja auch einen Podcast rausgebracht hatte. Aber im Endeffekt war da doch ein Spielraum auch.
Knapp 8 Minuten lang ist die Podcast-Folge geworden, inklusive Eingangsmusik und Moderation.
Wir befinden uns derzeit in einer außergewöhnlichen Pandemie, und zwar in der Corona-Pandemie. Wie sah es aber früher aus? Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem heutigen Podcast von S.
Bevor die Aufnahmen gemacht wurden, musste das Podcast-Team erst einmal die wissenschaftlichen Hintergründe des Themas recherchieren. Sie wollten zeigen, wie sich Covid-19 zum Beispiel von der Cholera unterscheidet, erzählt Fuad Aldemir. Er geht in die 13. Klasse an der Stadtteilschule am Hafen.
Wir sind auch am Anfang auch darauf eingegangen, was überhaupt was ist, also dass wir doch mal mit Definitionen eingegangen sind. Und dann haben wir es halt versucht, so anschaulich wie möglich zu machen, beziehungsweise dann auch so vom Hören her, dass es halt für jeden irgendwie passt und dass wir das dann auch für jeden irgendwie ansprechend machen.
Seine Mitschülerin Suhaila Rasul hat syrische Wurzeln. Sie hat ihre Zweisprachigkeit mit ins Projekt eingebracht.
Da wir auch einen kreativen Teil in unserem Podcast haben sollten, haben wir versucht, unsere Muttersprachen mit einzubringen. Zum Beispiel habe ich die arabische Wissenschaftlerin gespielt, die sich zum Thema Corona geäußert hat. Und ich fand es auch gut, dass mein Partner auch seine türkische Muttersprache auch mit eingebracht hat. Und das war ein sehr multikulturelles Ding.
Und als arabische Wissenschaftlerin klingt die Schülerin Suhaila am Ende so.
Die Cholera ist eine durch Bakterien ausgelöste Darminfektion.
Die Umsetzung war für Suhaila gar nicht einfach. Ein Internetanschluss und WLAN gibt es bei ihr zu Hause nicht. Also musste sie aufpassen, ihr Datenvolumen auf dem Smartphone nicht zu überziehen. Aufgenommen wurden die Textpassagen auf den Handys der Schülerinnen und Schüler. Zusammenmontiert hat das Ganze dann Philong Kao. Auch er besucht die 13. Jahrgangsstufe.
Das Programm, das ich benutzt habe, war iMovie, und iMovie ist auch sehr leicht zu verstehen. Also es gab auch sehr viele Tipps auf YouTube oder im Internet, wie man schneidet, wie man zusammenfügt und wie man Töne hinzufügt. Ja, war ganz einfach.
Besser als gedacht lief das Podcast-Projekt, resümiert Lehramtspraktikant Philipp Büchner. Die Schülerinnen und Schüler waren motiviert, wissbegierig und kreativ und vor allem technisch auf der Höhe.
Ich glaube auch, dass Schülerinnen und Schüler doch mehr Ahnung haben, als man manchmal denkt. Also ich glaube, wir sind als Lehrkräfte gar nicht darüber im Bilde, was es eigentlich alles für Möglichkeiten teilweise gibt und was auch genutzt wird.
Neben ihm nickt seine Kollegin und die Ideengeberin des Podcast-Projekts Annalena Wöbke.
Wir waren völlig begeistert, was dabei herumgekommen ist.
Neben dem Podcast müssen alle noch eine schriftliche Aufgabe bearbeiten. Für beides gibt es dann eine Note. Und die fällt, sagt Annalena Wöbke, wahrscheinlich ziemlich gut aus.
Axel Schröder über eine Schule in St. Pauli, die ein eigenes kleines Podcast-Projekt auf die Beine gestellt hat, inspiriert von einer Sendung, die die Referendarin hier im Deutschlandfunk bei Forschung aktuell gehört hat. Uns alle hier im Deutschlandfunk freut es natürlich immer, wenn wir von Ihnen Rückmeldungen bekommen zu unserem Programm, aber auch dazu, wie es Ihnen gerade geht, vor allem auch in dieser Corona-Zeit. Das nehmen wir hier bei Campus und Karriere gerne auch in unsere HörerInnen-Rubrik auf. Und da hat sich zum Beispiel auch ein Gymnasium bei uns gemeldet, das offenbar auch den Podcast als neues Medium für sich entdeckt hat.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Mein Name ist Jonathan Reil und ich bin Schüler im 10. Jahrgang am Gymnasium Mellendorf. Wie an vielen anderen Schulen haben die aus der Corona-Krise resultierenden Maßnahmen auch hier die Frage vorgebracht, auf welchen neuen Wegen die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern langfristig auch außerhalb des Präsenzunterrichts gelingen kann. Daraus entstand unter anderem auch die Idee eines Schüler-Podcasts in Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schülern, in dem die meistgestellten Fragen beantwortet werden können. Glücklicherweise gab es an unserer Schule bereits vor der Pandemie eine gute digitale Infrastruktur, dennoch stellte sich das Leiten eines Podcasts als eine etwas größere Herausforderung dar als zu Beginn gedacht, denn neben dem Inhalt musste auch beispielsweise für die Webpräsenz des neuen Projekts gesorgt werden. Diese Entwicklung war ein Vorgang, der sich auch noch lange nach der ersten veröffentlichten Folge fortsetzte. Inzwischen wurden insgesamt bereits über 20 Folgen veröffentlicht und aus dem Projekt wurde ein eigenständiger, alle zwei Wochen erscheinender Schulpodcast. Neben Fragen und Antworten wird mittlerweile auch jedes Mal ein neues Thema behandelt und auch über die Episoden hinaus werden online unter fragtdasgm.de weitere Informationen, zum Beispiel in Form von Transkripten oder eines Fragenregisters mit allen bisher beantworteten Fragen geboten.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Campus und Karriere. International.
Dass die USA auch heute noch ein Rassismusproblem haben, das ist kein Geheimnis. Es zieht sich durch alle Lebensbereiche, alle Altersgruppen und auch alle Bildungsstufen. Ganz eindrücklich zeigt das ein Artikel, den das US-amerikanische Netzwerk weiblicher Fakultätsmitglieder in der Biomedizin erst vor kurzem im Wissenschaftsmagazin Cell veröffentlicht hat. Darin kritisieren die Frauen, wie in den USA wissenschaftliche Fördermittel vergeben werden. Weiße Forscherinnen und Forscher würden dabei klar bevorteilt. Die Autorinnen schreiben, dass diese Form der Diskriminierung bekannt sei und geächtet gehört. Ihre Forderung, die Benachteiligung und Diskriminierung schwarzer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler muss sofort aufhören.
Im Hyde Park in der Nähe der Universität von Chicago veranstalten einige junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein spontanes Treffen. Einer von ihnen hat von der Nationalen Gesundheitsbehörde Forschungsgelder bewilligt bekommen. Der 26-jährige Afroamerikaner Miguel Washington hat vor kurzem promoviert, als Bester seines Jahrgangs. Er arbeitet gemeinsam mit einigen Doktoranden in der Zellforschung. Alle anderen im Team sind weiß. Herzlichen Glückwunsch, Miguel, du hast es wirklich verdient, sagt eine seiner Kolleginnen und alle stoßen mit alkoholfreiem Sekt an. Miguel strahlt. Er ist glücklich. Dann sagt er nachdenklich:
Ich wünschte, mein Großvater hätte das noch erlebt. Er war auch Wissenschaftler, ein Physiker.
In Miguels Augen beginnen die Tränen zu glänzen. Er schluckt kurz, bevor er weiterspricht.
Mein Vater hat mir erzählt, dass sich mein Opa ein Leben lang um Forschungsgelder bemühte und nie welche bekommen hat. Er hat in der Halbleiterphysik geforscht. Es war damals für weiße und schwarze Wissenschaftler wohl sehr schwierig, in einem Team zusammenzuarbeiten. Sie alle wussten, dass die Weißen bevorzugt werden. Das hat sich zum Glück geändert, aber da ist noch Luft nach oben. Amerika muss der Welt jetzt zeigen, dass es kein rassistisches Regime mehr sein will.
Das sieht auch Omolola Iniola Adifeso so. Sie ist Professorin an der Universität Michigan. Gemeinsam mit weiteren namhaften Forscherinnen hat sie kürzlich in der Wissenschaftszeitschrift Cell gefordert, die Ungleichheit in den USA bei der Vergabe von Forschungsgeldern muss sofort aufhören.
Wir sind frustriert. So kann es nicht weitergehen. Wir haben Zahlen, wir haben Fakten, aber wir werden immer noch aufgefordert zu beweisen, dass schwarze Forschungsteams benachteiligt werden. Was soll das? Da braucht man doch nur einmal durch die staatlichen, aber auch privaten Forschungslabore zu gehen. Es ist doch absolut sichtbar, dass dort viel mehr Weiße forschen und auch viel weniger schwarze Personen eine leitende Position innehaben. Richtig?
Omolola ist Professorin für Chemieingenieurwesen, Biomedizintechnik und makromolekulare Wissenschaft. Geboren in den USA, verbrachte sie den Großteil ihrer Jugend in Nigeria und kam mit 16 Jahren zurück in das von Weißen dominierte Land. Omolola studierte, promovierte und lernte sehr schnell. Als schwarze Wissenschaftlerin in Amerika muss sie es in eine Führungsposition schaffen.
In den USA gilt, wer in der Forschung keine Führungsposition hat, ist kein guter Wissenschaftler und verdient auch keine finanziellen Zuwendungen. Wer als schwarze Person trotzdem eine leitende Position anstrebt, muss natürlich intelligenter, belesener und innovativer sein als alle weißen Mitbewerber. Ich sehe so viele schwarze Menschen, die dafür quasi Tag und Nacht arbeiten. Einige, besonders die Frauen, brennen dabei regelrecht aus. Doch anstatt uns zu unterstützen, zwingen sie uns, unglaublich viel Zeit damit zu verbringen, um zu beweisen, dass wir besser als weiße Forschende sind. Dabei sollte doch jedes Land daran interessiert sein, dass wirklich nur die besten Wissenschaftler an die Forschungsgelder kommen. Egal, ob sie schwarz, braun, gelb, rot oder weiß, Frau oder Mann sind. Alles andere ist doch kontraproduktiv. Es wirft ein Land wie die USA in der Forschung zurück und führt dazu, dass große wissenschaftliche Entdeckungen in anderen Ländern gemacht werden.
Omolola ist fest davon überzeugt, je mehr schwarze Menschen in wissenschaftlichen Führungspositionen sind, desto größer ist der Ansporn für schwarze Studierende, ebenfalls in die Forschung zu gehen.
Genauso wichtig ist aber auch, dass sich die weißen Studierenden daran gewöhnen, besonders von uns schwarzen Wissenschaftlerinnen unterrichtet und angeleitet zu werden. Ich hatte neulich einen weißen Studierenden aus dem Mittleren Westen im Seminar. Er kam am Ende des Semesters zu mir, gab mir die Hand und hat sich bedankt, dass er meine Vorlesung hören durfte.
Die 43-jährige Professorin ist sich sicher. Viele der schwarzen, weißen, hispanischen und indianischen Forscher und Forscherinnen Amerikas haben einen Traum.
Dass es unter Präsident Biden besser wird. Er hat entsprechende Änderungen für die Vergabe von Forschungsgeldern bereits angekündigt. Die Bundesfinanzierungsinstitute sind aufgefordert, sofort eine rassistische Finanzierungsgerechtigkeit zu erreichen. Also wenn ich heute gefragt werde, ob ich hoffe, dass es unter Joe Biden besser wird, sage ich ja.
Die schwarze Ingenieurin, Biomedizinerin und Molekularwissenschaftlerin lächelt, wenn sie sagt, dass mit der Ernennung von Kamala Harris zur Vizepräsidentin ein Ruck durch Amerika gegangen ist.
Heike Braun über die Forderung und Hoffnung eines Biomedizinnetzwerks, das die Benachteiligung und Diskriminierung schwarzer Forschenden aufhören muss. Bei Corso Kunst und Pop geht es gleich nach den Nachrichten auch um Rassismus. Da wird die Frage gestellt, was Kampagnen wie »Keinen Rassismus produzieren« nutzen können. Das Team von Campus und Karriere ist damit raus. Wenn Sie erst später eingeschaltet haben oder einen Beitrag noch einmal in Ruhe nachhören wollen, können Sie das natürlich gerne tun, zum Beispiel im Netz auf unserer Seite unter deutschlandfunk.de/campus. Mein Name ist Sabrina Loy. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und viel Spaß mit unserem Programm. Ciao!